Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Auf der kürzlich abgehaltenen Mitgliederversammlung von Hertha BSC hat sich Vereinspräsident Fabian Drescher folgendermaßen geäußert. Ich zitiere: Wir haben eine solide Zweitligasaison erlebt, die keine Achterbahnfahrt war. Aber wir sind unseren eigenen Ambitionen über weite Strecken hinterhergelaufen. Wir haben es nicht geschafft, uns dauerhaft oben festzusetzen, und das entspricht nicht unserem Anspruch. Diese Realität müssen wir klar benennen, ohne Beschönigung, ohne Ausflüchte. Jetzt liegt es an der sportlichen Führung und der Geschäftsführung, die Ursachen dafür im Detail zu analysieren. Und ich kann euch sagen, damit wurde bereits intensiv begonnen. Es geht jetzt darum, die richtigen Schlüsse zu ziehen und die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Zitat Ende. Also, ich habe die Ursachen aus meiner Sicht auch im Detail analysiert und komme zu folgendem Schluss. Alles, aber wirklich alles muss neu. Damit meine ich vor allem den Trainer Stefan Leitl, aber auch Sportdirektor Benny Weber. Wir fangen an der Seitenlinie an. Stefan Leitl läuft mit dem klar und deutlich wertvollsten Kader der zweiten Bundesliga, auch wenn das natürlich nicht alles ist, im Aufstiegsrennen nur hinterher. Zwei Spieltage vor Schluss steht die Hertha 10 Punkte hinter Platz 3 und sie waren in 25-26, also der Saison 25-26, niemals besser als Platz 6. Deswegen finde ich auch die Formulierung, wir haben es nicht geschafft, uns dauerhaft oben festzusetzen, einigermaßen frech, denn diese Mannschaft hat sich niemals und zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise oben festsetzen können. Lasst uns beim aktuellen Hertha-Coach gerne nochmal in seine nähere Vergangenheit schauen. Der war, bevor er bei der Hertha übernommen hat, nämlich Trainer bei Hannover 96 und hat dort in seinen zwei Saisons erst Platz 10 erreicht und dann Platz 6. Da war die Kadersituation natürlich nicht ganz so aktuell wie bei Hertha BSC. Und dann in seiner dritten Spielzeit, der Saison 24-25, da wurde Stefan Leitl kurz vor dem Jahreswechsel nach Platz 7 zur Winterpause entlassen. Bei Hannover 96 war vor allem die fehlende Torgefahr einer der Hauptgründe für das Scheitern von Stefan Leitl. Seine Mannschaft, als er entlassen wurde, hatte gerade mal 22 Tore in 17 Spielen geschossen und nur die drei damaligen Aufsteiger und Eintracht Braunschweig stellten in der zweiten Bundesliga eine harmlosere Offensive. Und ehrlicherweise ist fehlende Torgefahr ein Problem, das ihn und damit auch seine Mannschaft auch in Berlin weiterhin plagt. Ich habe euch mitgebracht hier die Tabelle der zweiten Bundesliga tagesaktuell für Open Play XG, also XG erwartete Tore aus dem Spiel heraus. Da sehen wir eben die Hertha auf Platz 10, unter anderem hinter dem Aufsteiger Dynamo Dresden, und gemessen an der Kaderqualität, die Hertha BSC meiner Meinung nach zumindest unbestritten hat, ist Platz 10 für erwartete Tore aus dem Spiel heraus ganz eindeutig zu wenig für die eigenen Ansprüche, zumal das Ganze nicht wie zum Beispiel bei Schalke 04 durch eine herausragend gute Defensive ausgeglichen wird. Bei den erwarteten Gegentoren aus dem Spiel, da steht die Hertha nämlich ebenfalls lediglich auf einem durchschnittlichen 9. Platz, und wenn du in der Offensive reiner Durchschnitt bist, wenn du in der Defensive reiner Durchschnitt bist, dann bist du nichts anderes als eine durchschnittliche Zweitligamannschaft. Das war Hertha BSC in meinen Augen in der Saison 25-26 und das nochmal ist zu wenig für die eigenen Ansprüche. Eine Etage drunter in der dritten Liga gibt es dagegen ein Team, das in Sachen Kaderwert lediglich auf Platz 11 steht, das in Sachen Gehaltsbudget sogar noch tiefer im Liga-Vergleich rangiert, aber in der Tabelle Platz 5 belegt und die Liga statistisch in vielen Belangen anführt, und das ist der von Tobias Strobel trainierte SC Verl. Der Club aus Nordrhein-Westfalen, wie ich zuletzt gelernt habe, spielt unter dem 38-Jährigen die jetzt schon beste Saison der eigenen Vereinsgeschichte. Niemals hat Verl vorher so viele Punkte geholt in der dritten Liga, wie sie bereits zum aktuellen Zeitpunkt eingesammelt haben. Das liegt eben auch daran, dass die Mannschaft von Tobias Strobel im Gegensatz zu der von Stefan Leitl in ihrer Liga in Sachen erwartete Tore aus dem Spiel, aber auch erwartete Gegentore aus dem Spiel deutlich besser performt. Wir sehen hier eben auch genau diese beiden eben schon gezeigten Statistiken bei der Hertha. Nochmal für Verl, da liegt Verl im Offensivbereich auf Platz 5 im Liga-Vergleich, sind da ein bisschen im Saisonverlauf abgesackt, waren lange Zeit da auf Platz 1 und stehen in Sachen erwartete Gegentore aus dem Spiel auf Platz 2 hinter dem bereits feststehenden Aufsteiger aus Osnabrück. Ich habe ja eben gesagt, seine Mannschaft, also die Mannschaft von Tobias Strobel, führt in der dritten Liga die Liga in einigen Statistiken an. Und genau solche Statistiken möchte ich einmal kurz ein paar von denen zumindest hier erwähnt wissen. Zum einen, höchster Ballbesitz der Liga, 65%. Der zweite Platz hat 55% Ballbesitz. Höchster Field Tilt der Liga, also Ballbesitz im Angriffsdrittel, 60,5%. Platz 2, 56,6%. Die meisten gespielten Pässe der Liga, insgesamt 529 pro 90 Minuten, Platz 2, 423 Pässe pro 90 Minuten, meiste Ballkontakte im gegnerischen Strafraum, 21,1 pro 90 Minuten, Platz 2, 20,1 pro 90 Minuten, die höchste Pressing-Intensität der Liga, also ein PPDA-Wert, Passes per Defensive Action von 7,6, Platz 2 liegt dabei 8,7 und zu guter Letzt die wenigsten zugelassenen Schüsse in der gesamten dritten Liga, 9,2 pro 90 Minuten, Platz 2 9,6 pro 90 Minuten. Das sind natürlich alles sehr schöne Zahlen, aber jetzt kommen wir zur viel spannenderen Frage: Wie setzt Ferl das eigentlich auf dem Rasen um? Und da würde ich sagen, ist Diagonalität für mich das ausschlaggebende Stichwort, wenn es um die Spielweise mit Ball des SC Ferl geht. Damit meine ich, dass sie entlang, also natürlich imaginärer diagonaler Linien versuchen, den Ball via Dribblings, via Pässe in Richtung Tor zu befördern. Ein Beispiel dafür habe ich mitgebracht, oder ehrlicherweise mehrere. Das erste kommt aus der Partie gegen Saarbrücken, die Ferl Ende März mit insgesamt 3:0 gewinnen konnte. Und ihr seht gleich im ersten Bild, dass ich euch diese imaginäre Diagonale mal eingezeichnet habe, entlang der sich das Spiel jetzt entfaltet. Aus der breiten rechten Position des Balles eben geht er erstmal zu Berkan Taz. Das ist der Dreh- und Angelpunkt in der Offensive des SC Ferl, der sich um seinen Gegenspieler herum aufdreht und dann eben mit dem ebenfalls in dieser diagonalen positionierten Stürmer einen Doppelpass spielt, den Ball zurückkriegt und den dann rüberlegt zum einlaufenden Besio, der hier eine sehr aussichtsreiche Torchance für den SC Ferl hat. Hier noch ein weiteres Beispiel aus derselben Partie, wieder die von mir eingezeichnete Diagonale, und man kann erkennen, dass das gewollt ist, unter anderem daran, dass die Spieler sich bewusst in diese gedachte Diagonale reinbewegen, um sich eben entlang derer anspielbar zu machen. Im zweiten Bild sehen wir wieder denselben Spieler, der den Ball erhält, aufdreht, der Stürmer rückt weiter ein, um dann eben das nächste diagonale Zuspiel zu erhalten und wird dann in dieser Situation vom Ball getrennt, aber man sieht eben ganz klar, das ist der Weg, den Ferl ganz oft zum Tor sucht, aus der Breite diagonal wieder ins Zentrum kommt. Das Ganze läuft eben auch unter der Begrifflichkeit Inside Diagonals, also diagonale Zuspiele aus der Breite ins Zentrum, spielen und gehen. Das sind so Muster, die man da immer wieder sieht. Beides natürlich auch in den oben genannten Beispielen. Ein weiteres, extremeres Beispiel für Spielen und Gehen habe ich auch noch mitgebracht, nämlich aus der Innenverteidigung heraus von Finn Otto. Finn Otto, ehemals SGE-Jugend, ist jetzt gerade vorgestellt worden als ablösefreier Neuzugang beim 1. FC Nürnberg, und der macht hier etwas, nämlich Spielen und Gehen aus der Innenverteidigung heraus, was generell man heutzutage viel, viel häufiger sieht. Und wenn man zum Beispiel in der Bundesliga schaut, ist das etwas, was Capaldo beim HSV sehr häufig macht oder auch ein Vuškovic, und bei Nürnberg, da wo Finn Otto zum Beispiel jetzt gerade hinwechselt, auch ein Lochoschwili, wo ich auch gespannt bin, ob die den halten können oder ob Finn Otto nicht vielleicht einfach dem seine Position übernehmen wird. Also wir sehen ja im tiefen Spielaufbau die Dreiecksbildung in der Breite, in dem Fall auf der linken Ferler Seite. Finn Otto habe ich euch markiert, der kommt hier an den Ball, dribbelt an und initiiert dann eben mit dem außen positionierten Spieler einen Doppelpass, kriegt den Ball zurück und setzt das Spiel eben dann offensiv nach vorne fort. Hier im insgesamt dritten Bild seht ihr jetzt, dass ich euch so ein bisschen markiert habe, wie eng der Raum ist, auf dem die Ferler sich eigentlich bewegen. Also dieser schraffierte Bereich, der umfasst insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 8 von insgesamt 10 Ferler Feldspielern stehen auf diesem engen Raum. Und auch das ist absolut stilprägend für diese Mannschaft, dass sie bewusst die Seiten überladen mit ganz, ganz vielen Spielern, um da eben auf engen Räumen schnelle und direkte Kombinationen ausspielen zu können. Und auch hier kommen sie eben durch, das sehen wir im letzten Bild. Und ein Vorteil daran, wenn du eine Seite so stark überlädst, ist, dass du zwangsläufig bis zu einem gewissen Grad deinen Gegner eben auch mit rüberziehst und das dann eventuell eine Tür aufgeht, wie zum Beispiel hier, den Ball in der Theorie auf die ballferne Seite zu verlagern, wo dann eventuell jemand ganz isoliert rankommen könnte. In dem Fall ist das der aufrückende Außenverteidiger Mamdi, der hier den Lauf nach vorne macht, den Ball allerdings nicht erhält. Aber in der Theorie wäre er auf jeden Fall sehr, sehr frei gewesen. Und diese geringen Abstände zwischen den Spielern, die dafür sorgen, dass die Wege kurz sind, dass sie schnell und direkt kombinieren können, die spiegeln sich auch tatsächlich statistisch wider, denn kein Team hat in der dritten Liga eine höhere sogenannte Passing Rate oder Passrate als der SC Verl. Das heißt, pro Minute eigenen Ballbesitz spielt kein Team mehr Pässe, und das ist in meinen Augen eben auch ein klares Produkt davon, dass die Abstände teilweise sehr kurz sind und sie eben dadurch ganz viele schnelle, direkte Kombinationen ausspielen können. Als ich eben die ersten Statistiken runtergerattert habe, habe ich euch erzählt, dass der SC Verl den geringsten PPDA-Wert der Liga hat. Also sie lassen die wenigsten Pässe des Gegners zu, bevor sie das Ganze mit einer Defensivaktion unterbinden. Umgekehrt haben sie aber auch den geringsten PPDA ergänzt, also den geringsten PPDA-Wert gegen sich, sind also vereinfacht gesagt die am schwersten zu pressende Mannschaft der dritten Liga. Sie spielen im Schnitt 15,4 Pässe vor der ersten Defensivaktion des Gegners. Das zweitbeste Team steht dabei 12,7. Und dann noch eine kleine Erinnerung, das ist die Mannschaft mit den meisten Ballkontakten im gegnerischen Strafraum. Das heißt also, die passen den Ball nicht einfach nur hinten rum, sondern kommen auch mit dem Ball genau dahin, wo sie hin möchten, nämlich vor das gegnerische Tor. Eine letzte Spielszene möchte ich mir mit euch noch anschauen, und das ist eine ebenfalls aus einer Partie gegen Saarbrücken, das ist jetzt tatsächlich Zufall, das muss dann eben das Hinspiel gewesen sein, wo Verl auch tatsächlich ein Tor erzielt. Wir sehen den Ball rechts in der Breite, sehen auch wieder die Dreiecksbildung in der Breite und damit auch Überzahlspiel, die sie hier nutzen, um eben über den Dritten den Ball nach rechts draußen wieder zu kriegen. Und dann passiert etwas, was auch wieder von Berkan Tatz passiert, also dem Dreh- und Angelpunkt, was aber definitiv System hat, nämlich, dass ein Spieler sich aktiv aus dem Deckungsschatten in die Diagonale reinlöst. Das heißt, Berkan Tatz stiehlt sich hier im Rücken seines Gegenspielers davon und macht sich dann eben dadurch entlang der Diagonale anspielbar. Das sehen wir hier im dritten Bild und kann dann auch am Ende erfolgreich zum Tor für den SC Verl abschließen. Und dieses Wegstehlen aus dem Deckungsschatten und dann eben in der Diagonalen auftauchen ist zum Beispiel etwas, was man tatsächlich auch situativ von Michael Cuisance bei Hertha BSC bereits gesehen hat. Und meine These wäre, dass Cuisance so ein Spieler sein könnte, der eine Rolle einnehmen könnte, die der von Berkan Tatz ähnelt und der extrem von diesem Trainerwechsel, den ich hier vorschlage, profitieren würde. Noch ein kurzer Abriss zum Spiel gegen den Ball. Gegen den Ball wird hohes, mannorientiertes Pressing gespielt. Das ist jetzt weniger überraschend, sehen wir mittlerweile ja sehr, sehr häufig, dass dann im tieferen Block zum Beispiel in eine Art 4-4-2 übergeht. Auch das ist ehrlicherweise absoluter Markenkern von Tobias Strobel als Trainer, der über alle Stationen hinweg, also Ingolstadt 2, Schwein Augsburg 2, einen hohen Ballbesitz hatte mit seiner Mannschaft, aber auch eine sehr hohe Pressing-Intensität. Auch in dieser aktuell laufenden Drittligasaison hat Verl viele Tore erzielt, weil sie eben hohe Ballgewinne hatten oder eben durch Dauerstress Fehler beim Gegner erzwingen konnten. Es gab ja ehrlicherweise zu Tobias Strobel bereits Gerüchte in Richtung zweite Bundesliga, nämlich dass er Aichner beim KSC beerben könnte. Das hat er mit den Worten "Mich zieht hier nichts weg" kommentiert, also erstmal ein klares Dementi. Ich habe da auch keine Insights, muss ich ganz klar sagen, obwohl wir ja mit Tobias Strobel eine Sonderfolge 50+2 aufgenommen haben, die ich auch sehr empfehlen kann, um ihn noch besser als Mensch, aber auch als Trainer kennenlernen zu können. Aber ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Lösung, eine sehr gute, mutige Lösung, und ich könnte mir vorstellen, dass Hertha BSC nochmal ein paar Argumente mehr hat als der Karlsruher SC, weil die Chance, mit Hertha aufzusteigen, ist rein historisch betrachtet deutlich größer als eben mit dem KSC. Und seine Vorgänger in Verl, die waren übrigens Alexander Ende, der jetzt inzwischen neuer Trainer bei Fortuna Düsseldorf ist, und Mitch Kniert, der Arminia Bielefeld vielleicht, mal gucken, erfolgreich zu einem Klassenerhalt coachen könnte. Also der Verdacht liegt auf jeden Fall nahe, dass Verl bei der Trainerauswahl ein sehr, sehr gutes Händchen hat. Und das haben sie bei Tobias Strobel in meinen Augen definitiv auch bewiesen. Und deswegen wäre das mein absoluter Wunschkandidat für den Trainerposten von Hertha BSC. Nächster Halt, Weber-Krise. Ja, das ist ein kleiner Gag für die Locals gewesen. Ich habe gesagt, ich möchte nicht nur den Trainer austauschen in meinem Rebuild Hertha BSC, sondern auch den Sportdirektor. Und das ist eben Benny Weber. Benny Weber, muss man sagen, ist Herthaner durch und durch. Der war 18 Jahre bei der Hertha bis zum zwischenzeitlichen Abschied 2022. War unter anderem fast 8 Jahre Leiter der Nachwuchsabteilung und wurde dann Ende Januar 2023 als Nachfolger von Freddy Bobic neuer Sportdirektor und passte auch vom Profil sehr gut zum ausgerufenen Berliner Weg. Und man muss auch sagen, er ist in seinem gesamten Auftreten sehr fannah gewesen, ein guter Kommunikator, der sich auch nicht zu fein gewesen ist, sich zum Beispiel in kleinere Hertha BSC-Fan-Podcasts reinzusetzen. Als erste Amtshandlung musste er damals den Bundesliga-Abstieg 2022-23 verwalten, ohne eine richtige Chance auf Einflussnahme zu haben. Er kam sehr, sehr spät im Transferfenster. Bobic musste ja unter anderem gehen, weil er damals einem Reporter mit einer Schelle gedroht hatte und dementsprechend wenig Einflussnahme hatte dann noch Benny Weber auf das Transferfenster und Möglichkeiten, die Mannschaften in der Rückrunde zu verstärken. Und ein weiterer Neuer, der quasi zeitgleich mit ihm kam, das war tatsächlich die Vereinsikone Andreas, genannt Zecke Neuendorf, der genauso wie Weber damals von Kai Bernstein eingestellt wurde als sogenannter Leiter Lizenzbereich. Und das sage ich jetzt, weil es nachher noch wichtig wird, Benny Weber und Zecke Neuendorf kennen sich und kannten sich damals schon sehr, sehr lange. Die Transferpolitik ist keine 10 von 10, aber sie ist in meinen Augen nicht das, worüber Benny Weber für mich zumindest gestolpert ist. Er hat seit seiner Übernahme einen Transferplus von 57 Millionen Euro erwirtschaftet. Man muss dazu fairerweise sagen, 30 Millionen Euro davon gehen alleine auf das große Ausmisten nach dem Abstieg zurück. Da reden wir über Verkäufe von Luke Bakio, Toussaint, Askasiba oder auch im Piontek. Seine besten Transfers, das waren wahrscheinlich Cuisance für 300.000 Euro und Tabakovic für 500.000 Euro, der mittlerweile ja auch zweistellig in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach getroffen hat. Im Detail kann man bei den Transfers auch genug Grund zum Nörgeln finden. Das kannst du ehrlicherweise wahrscheinlich bei den meisten, auch weil es bis zuletzt einfach eine ungenaue Wissenschaft bleibt, so das Transfergeschäft. Aber auch angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Umstände, unter denen Weber bei der Hertha gearbeitet hat und arbeitet, reicht mir das nicht aus für den ganz großen Vorwurf an ihn. Für mich sind seine Trainerentscheidungen der alles entscheidende und ausschlaggebende Kritikpunkt. Für Christian Fiel, der ein guter Freund ist von Zecke Neuendorf, zahlte die Hertha damals 500.000 Euro Ablöse an Nürnberg, wo er in der Rückrunde 23/24 16 Punkte in 17 Spielen holte. Das heißt, eine 500.000 Euro Ablöse für einen Trainer, der in der zweiten Jahreshälfte oder zweiten Saisonhälfte einen Punkteschnitt von unter 1 hingelegt hat. Und wenig überraschend blieb Christian Fiel auch kein ganzes Jahr Hertha Trainer. Auf Christian Fiel folgte dann Stefan Leitl, der, Achtung, mit Zecke Neuendorf noch von 2007 bis 2010 gemeinsam als aktiver Profi beim FC Ingolstadt gespielt hat. Rückwirkend muss ich sagen, wirkt der Vorwurf von Paul Dardai in 2023 in genau Richtung dieses Duos, also des Duos Neuendorf-Weber, sie würden Vetternwirtschaft betreiben, gar nicht mehr so aus der Luft gegriffen. Und selbst wenn Neuendorf, also Zecke Neuendorf, der bei der Hertha mittlerweile auch schon wieder Geschichte ist, die treibende Kraft war hinter der Anstellung von Fiel und vielleicht auch die treibende Kraft war hinter der Anstellung von Stefan Leitl, Benny Weber hat das als Sportdirektor mitgetragen und dementsprechend meiner Meinung nach auch ganz klar mit zu verantworten. Und bei Christian Fiel kannst du vielleicht noch sagen, okay, zumindest auf dem Papier stand der als Trainer für offensiven Ballbesitzfußball, er konnte ihn halt nur nicht erfolgreich umsetzen. Aber gerade die Anstellung von Stefan Leitl ging meiner Meinung nach absolut gegen das Fundament, das Thomas Broich im Nachwuchs der Hertha gelegt hat. Bei Hertha BSC war Thomas Broich bis 2024 als Leiter Methodik in den Jugendteams für eine einheitliche Spielphilosophie und Spielentwicklung zuständig. Und diese wurde zusammengefasst unter der Begrifflichkeit proaktiver offensiver Ballbesitzfußball. Liebe Grüße an der Stelle an Paul Mewis. Der hat mir nämlich sein Paper geschickt, Denkfabrik Berliner Weg 2.0 zu seiner persönlichen Neuaufstellung von Hertha BSC. Und ich kann sagen, wir haben auf jeden Fall die ein oder andere identische Idee gehabt. Und ja, Stefan Leitl steht auf jeden Fall nicht für diesen proaktiven offensiven Ballbesitzfußball. Und meiner Meinung nach macht es nur Sinn, im Jugendbereich eine stringente Spielphilosophie über alle Jahrgänge hinweg etablieren zu wollen, wenn dann auch deine Profimannschaft so spielt. Und das ist eben zuletzt nicht gegeben gewesen. Und man sieht auch in der zweiten Bundesliga in diesem Jahr, alles, absolut alles, oder nicht alles, aber vieles zumindest, steht und fällt mit der Trainerfrage. Siehe Schalke, siehe Muslic. Und wer die Trainerfrage zweimal in Folge so dermaßen falsch beantwortet, der ist vielleicht einfach nicht der richtige Entscheidungsträger. Vielleicht ist der richtige Entscheidungsträger ein Mann, der es bereits gewohnt ist, für einen blau-weißen Verein zu arbeiten, der sein Stadion nicht vollkriegt, Alexander Rosen. Alexander Rosen war über ein Jahrzehnt lang in leitender Funktion bei der TSG Hoffenheim aktiv, unter anderem als Direktor Profifußball und Geschäftsführer Sport, und wurde 2024 nicht wegen sportlichen Misserfolgs entlassen. Die TSG landete damals auf Platz 7 in der Bundesliga, sondern als Folge interner Machtkämpfe, die das Umfeld der TSG ja auch danach noch lange begleitet haben, wurde damals nach außen verkauft als, Zitat, unterschiedliche Auffassungen über die Zukunft. In seiner Amtszeit, egal in welcher Funktion, hat die TSG total verlässlich Spielerwerte generiert und teure Verkäufe umsetzen können. Joel Linton, Roberto Firmino, Jorginho Rutter, Demirbay, Nico Schulz. Also wirklich, die Liste ist relativ lang, und wenn man drauf schaut, Joel Linton kostete damals 2,2 Millionen Euro für 43,5 Millionen Euro verkauft. Firmino kostete 4 Millionen, 41 Millionen Euro verkauft. Rutter 750.000 Euro, 40,5 Millionen Euro verkauft. Demirbay knapp 5 Millionen gekostet, für 32 Millionen verkauft. Nico Schulz 3 Millionen gekostet, für 25,5 Millionen Euro verkauft. Und das summiert sich, und zwar über seine gesamte Amtszeit als sportlich Verantwortlicher gerechnet, von 2013 bis 2024 auf ein Transferplus von rund 165 Millionen Euro. Das ist sehr ordentlich, und darin steckt ja auch der erbrachte Beweis, dass Alexander Rosen langfristig einen Verein sportlich wie wirtschaftlich erfolgreich betreuen kann. Man darf natürlich fragen, wenn Alexander Rosen bei der TSG Hoffenheim so erfolgreich gearbeitet hat, warum sollte der jetzt ausgerechnet zu Hertha BSC gehen? Dazu sage ich nur zwei Worte. Erstens Bastian und zweitens Huber. Bastian Huber ist Herthas neuer Kaderplaner, der Anfang Februar ohne medienwirksame Meldung seine Arbeit aufgenommen hat, aber trotzdem alleine seine Anstellung ist ja irgendwo schon ein Zugeständnis gewesen, dass die Hertha auf der Ebene ein Kompetenzproblem hat. Bastian Huber ist 46 Jahre alt, der ist ehemaliger Lehrer, der 2019, also ist noch gar nicht so lange her, seine Beamtenstelle aufgegeben hat, um im Profifußball zu arbeiten, damals angefangen als Leiter der Scouting-Abteilung bei der TSG Hoffenheim. Und derjenige, der entscheidend dafür verantwortlich war, Bastian Huber in den Profifußball reinzuholen, das war eben Alexander Rosen. Die beiden kannten sich laut der BZ von der sogenannten deutschen Studenten-Nationalmannschaft, und Bastian Huber galt bei der TSG als enger Vertrauter von Alexander Rosen, und beide wurden 2024 gemeinsam in Hoffenheim entlassen. Bastian Huber soll übrigens ein sehr guter Kommunikator sein, der Medienberichten zufolge maßgeblich daran beteiligt war, damals David Raum davon zu überzeugen, ablösefrei von der Spielvereinigung Fürth nach Hoffenheim zu wechseln. Und wenn man jetzt es schaffen würde, nach Bastian Huber auch noch Alexander Rosen zu kriegen, hätte man eben keine neue Konstellation von Führungskräften, bei denen unklar ist, ob sie langfristig miteinander harmonieren und arbeiten können, sondern würde letztendlich auf ein erprobtes Tandem zurückgreifen können. Alexander Rosen, so ehrlich muss ich sein, hat sich mal in einem Interview zu seinen persönlichen Ambitionen geäußert. Ich zitiere: Mich würde natürlich irgendwann mal reizen, in einem Club zu arbeiten, der Jahr für Jahr um die großen Titel spielt. Er wird aktuell oder wurde zumindest als einer der Kandidaten für den Neuaufbau in Wolfsburg gehandelt, war Teil der Liste an Namen, die kursiert sind rund um die Nachfolge von Sebastian Kehl beim BVB. Und auf die Hertha trifft natürlich nicht zu, dass es ein Verein ist, der in Deutschland um die großen Titel mitspielt. Aber, großes Aber, die Hertha ist nach wie vor, finde ich zumindest, eine extrem spannende Aufgabe im deutschen Fußball mit sehr, sehr viel Potenzial nach oben, weshalb ich zumindest per se nicht ausschließen wollen würde, dass Alexander Rosen die Aufgabe Hertha BSC interessant finden könnte. Und wenn das irgendwie möglich ist, wäre das derjenige, den ich auf einer, nennen wir es mal, Geschäftsführungsebene gerne die Schlüssel bei Hertha BSC in die Hand geben würde. So, Freunde, Baustelle Trainer haben wir, Baustelle Sportdirektor haben wir auch, Baustelle Kader folgt als nächstes, und da möchte ich erstmal die Namen durchgehen, die schon gesichert gehen werden, die gehen könnten und von denen ich glaube, dass sie gehen, und die, von denen ich mir wünsche, dass sie gehen. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich, und wir machen das in einem, ja, einigermaßen in einem Schnelldurchlauf und gehe mal einfach die Liste durch. Ich plane damit, dass da eventuell sowas wie Einnahmen in Höhe von 25 Millionen Euro auf der Habenseite stehen könnten für Hertha BSC und damit sollte man dann auch im Nachgang diesen Kader trotz allem so ein bisschen wieder, ja, vielleicht auch im Best Case aufstiegstauglich machen können. Im Tor Tjaak Ernst noch in dieser Saison, der wird sehr wahrscheinlich weg sein, hat eine Ausstiegsklausel über 5 Millionen Euro und ich bin sehr, sehr sicher, dass die irgendjemand ziehen wird. Dasselbe gilt für das Supertalent Kenneth Eichhorn. Wohin das genau geht, das wissen wir nicht. Die Ausstiegsklausel, da heißt es mal 10 Millionen, mal 12 Millionen Euro. Vielleicht variiert das auch je nach Verein. Ich habe jetzt mal die optimistische Variante gewählt mit den 12 Millionen Euro, aber auch der wird weg sein. Linus Gechter, der will auch laut Florian Plettenberg definitiv wechseln und soll eine sogenannte, ich zitiere, lukrative Ausstiegsklausel haben. Und da habe ich jetzt mal spekuliert, die könnte vielleicht 3 Millionen Euro sein. Das würde ich schon bei Linus Gechter noch als einigermaßen lukrativ bezeichnen und habe dementsprechend das mal als Ablöse für ihn veranschlagt. Und jetzt kommen wir zum wahrscheinlich größten Namen auf der Abgangsseite und das ist Fabian Rehse. Das ist ja das Gesicht der Hertha geworden auf Spielerseite so in den letzten 1 bis 2 Jahren. Der Berater hat bereits bestätigt, dass es Interesse aus der Bundesliga geben soll. Angeblich hieß es mal, dass die Schmerzgrenze von Hertha BSC laut der Bild bei 10 Millionen Euro liegen würde. Das halte ich wirklich für komplett ausgeschlossen, dass man diesen Betrag für Fabian Rehse kriegt, weil ja, die Zahlen in der zweiten Bundesliga sind in den letzten Jahren, was reine Scorerwerte angeht, herausragend gut, waren sie schon in Kiel hinten raus und jetzt auch bei der Hertha. Aber wir reden ja trotzdem über einen Spieler, der mit 28 Jahren keine 300 Minuten Bundesliga gespielt hat. Also einfach, was das Oberhaus angeht, am Ende des Tages immer noch eine Wundertüte ist und deswegen glaube ich, wird das nicht möglich sein. Ich kann auch kurz verargumentieren, warum ich Rehse abgeben würde bei einem entsprechenden Angebot. Ich finde, du hast mit Josep Brekalo einen Spieler im Kader, der ein ähnliches Altersprofil hat und auch so ein X-Faktor-Spieler sein kann im kommenden Jahr und sein Vertrag, der verlängert sich ja, glaube ich, durch gewisse Einsatzzeiten, die er, ich meine, auch schon erreicht hat. Und gleichzeitig ist Brekalo jemand, der nicht so diesen medialen Fokus zieht wie Fabian Rehse und der vielleicht Raum dafür lässt, dass du den sportlichen Erfolg, den hoffentlich sportlichen Erfolg, in Zukunft wieder gesünder auf ein paar mehr Schultern verteilen kannst, weil ich fand schon, es war ein bisschen viel Hero Ball, ein bisschen viel Fabian Rehse und dann lange nichts. Und ich glaube, deswegen könnte auch das für Hertha BSC ein guter Neustart sein. Ich habe jetzt mal veranschlagt 5 Millionen Euro. Wenn man die kriegen würde für Fabian Rehse, dann wäre das eine Summe, ab der ich auf jeden Fall an Herthas Stelle verkaufsbereit wäre. So, ganz kurz, ganz schnell, John Brooks Vertrag läuft aus, keine Verlängerung. Karbovnik soll laut Bild mal ein Angebot vorliegen gehabt haben von Werder Bremen. Ob das noch stimmt, weiß ich nicht, aber Vertrag läuft aus und auch der dürfte wechseln wollen. Diego Demme, da hat man mittlerweile schon die Meldung gehört, dass der Vertrag nicht verlängert werden soll. Auch der wird gehen. Toni Leistner hätte ich persönlich ehrlicherweise noch für ein weiteres Jahr gehalten, weil ich den, glaube ich, auf einer charakterlichen Ebene ziemlich einwandfrei finde und der Meinung bin, dass der als Backup auf der IV-Position nicht schlecht gewesen wäre mit so einer verkappten Mentorenrolle noch für die jungen Spieler. Aber auch da hieß es jetzt, der Vertrag wird nicht verlängert und soll wohl schon am Wochenende im Heimspiel gegen Fürth verabschiedet werden. Maurice Krattenmacher ohne Kaufoption geliehen, hat auch jetzt nicht so überzeugt, dass man sagen würde, okay, da musst du unbedingt nochmal dran. Paul Seguin war Wunschspieler von Stefan Leitl, den habe ich ersetzt hier in meinem Wunschszenario und dementsprechend würde ich versuchen, auch Paul Seguin irgendwie loszuwerden. Vielleicht sollte der VfL Wolfsburg absteigen, ist das noch jemand, den die suchen mit Identifikationspotenzial für die zweite Bundesliga, weil er ja auch ein VfL-Eigengewächs ist. Jeremy Dudziak, Vertrag läuft aus, keine Verlängerung. David Kownacki kann man sagen, fast zum Glück steigt die Hertha nicht auf und somit greift die vereinbarte Kaufpflicht nicht, die nur gegriffen hätte, wenn die Hertha in die Bundesliga zurückgekehrt wäre. Und final noch Sebastian Grönning. Du brauchst neben Schuler in meinen Augen keinen weiteren Backup-Stürmer mit diesem Altersprofil. Und ja, ich habe Schuler eingeplant als Backup-Stürmer, weil ich glaube, das ist ein ordentlicher Backup-Stürmer, der ja auch bei 8 Toren steht, aber niemand, mit dem ich als Nummer 1 vorne im Sturm in eine Zweitligasaison gehen würde, zumindest nicht dann, wenn meine Ambition ist, ganz oben mitzuspielen. Und das waren ehrlicherweise ganz schön viele Abgänge und wenn man die alle rausrechnet, würde mein verbliebener Kader ungefähr folgendermaßen aussehen. Ich habe die Mannschaft jetzt mal in einem 4-3-3 angeordnet. Ich finde, das ist eine gute Grundordnung für das, was wir vorhaben. Man muss sagen, Tobias Strobl hat selber gesagt, Grundordnung ist ihm eigentlich nahezu egal, weil sie dann in der Realität auf dem Rasen fast keine Rolle spielt, nicht komplett, aber fast zumindest und sehr variabel, sehr, sehr flexibel ist. Und wenn wir darauf schauen, dann sieht man eben, wir haben hier schon einige Lücken, entweder was das Stammpersonal angeht oder eben was die Kadertiefe angeht. Und ich würde ganz klar sagen, in Abwesenheit von Tjaak Ernst brauchst du eine neue Nummer 1. Gersbeck ist eine Option für die zweite, dritte Position. Konstantin Heide ist jung und auch talentiert, aber ich sehe noch nicht, dass er dieses Level hat. Du bräuchtest auf der rechten Defensivseite einen neuen Verteidiger, weil ich gerne Seefuig über links sehen würde. Der ist Rechtsfuß, aber er hat bei Hertha auch schon über die linke Defensivseite in einer Saison mehrheitlich gespielt und da, wie ich finde, sogar eine seiner stärksten Spielzeiten bei Hertha gehabt. Und gerade unter Tobias Strobel, wenn wir diagonal spielen wollen, von der Breite ins Zentrum, auch vermehrt aus den Außenverteidigerpositionen heraus, ist es vielleicht auch gar keine so schlechte Idee, dass Seefuig da spielt mit seinem starken Fuß auf der Innenseite. Auf der 6 habe ich jetzt mal Boris Lum aufgestellt in die erste 11. Das muss die Vorbereitung zeigen, ob das haltbar, ob das tragbar ist. Aber er ist auf jeden Fall ein hochtalentierter Spieler, 18 Jahre alt, der so ein bisschen aufgrund des Hypes rund um Kenneth Eichhorn, weil sie sich eben auch auf dem Papier dieselbe Position teilen, in Vergessenheit geraten ist. Aber ich finde, das ist ein hochveranlagter, sehr spannender Spieler, von dem ich auch weiß, dass es Interesse an ihm gibt von anderen Vereinen aus der zweiten Bundesliga, wo ich sage, die Hertha muss auf jeden Fall möglichst viel daran setzen, dass sie ihn entwickeln, weil das ist in meinen Augen eines der größten Talente, die nach einem Eichhorn-Abgang noch aus der eigenen Hertha-Nachwuchsakademie kommen. So richtig viel gespielt hat Boris Lum in der aktuellen Saison nicht. Zuletzt gab es mal mehr Einsatzzeiten, mal so 20 bis 30 Minuten gegen Münster und auch gegen den VfL Bochum. Er ist ein anderer Spielertyp, ein ganz klar anderer Spielertyp als zum Beispiel Kenneth Eichhorn, ist 1,75 groß, extrem mobil mit einer echt starken Explosivität auf den ersten Metern, die es ihm auch erlaubt, Lücken sehr schnell zu schließen. Also er kann Räume sehr schnell schließen, sehr gut in der technischen Ausführung seiner Zweikämpfe, heißt Timing, Positionierung, Körperhaltung, das sind alles Dinge, die für mich bei Boris Lum positiv herausstechen. Und ein Beispiel aus der Partie gegen Münster habe ich mal mitgebracht von Boris Lums Spiel gegen den Ball, habe euch ihn hier markiert und er sieht eben, wo der Ball ist, sieht, dass er da gebraucht werden könnte und macht sich auf den Weg dort rüber, also schließt die Lücke dorthin, wo der Ball ist. Im zweiten Bild sehen wir einen wichtigen Aspekt, Tempo wieder rausnehmen im Fußball, ist ein Aspekt, über den noch zu wenig gesprochen wird. Nicht nur, wie schnell kannst du Tempo aufnehmen, sondern auch wieder rausnehmen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und das kann Boris Lum in meinen Augen sehr, sehr gut. Geht da in eine, ja, leicht gebückte Körperhaltung, so ein bisschen die Beine angewinkelt in den Knien, um da eben auch flexibel zu bleiben für Richtungswechsel und schlägt dann, das sehen wir im dritten Bild, im exakt richtigen Moment zu, ist bei ihm auch so ein Trademark-Move, dass er, obwohl er nicht so groß ist, das Bein so ein bisschen wie um den Ball rumwickelt und dann dem Gegenspieler auf diese Art und Weise den Ball klauen kann. Eine Eigenschaft, die ihm nachgesagt wird, die ich bislang in den kurzen Einsätzen noch nicht so sehr gesehen habe, ist, dass er auch ein sehr guter progressiver Passspieler sein soll. Das geben auch die Statistiken her, wenn auch nur aus der Nachwuchs-Bundesliga. Ich muss sagen, in den Einsätzen, die ich mir angeschaut habe, finde ich ihn mit Ball zuweilen ein bisschen hektisch, ein bisschen unsauber. Aber ich bin nicht bereit zu sagen, das liegt daran, dass er es nicht kann. Habe eher das Gefühl, dass da noch so ein bisschen, ja, Übermut dabei ist oder ja, es unbedingt machen zu wollen, unbedingt zeigen zu wollen, auch so ein bisschen noch eine Aufregung vielleicht. Ich meine, wir reden hier immer noch von einem 18-Jährigen, das ist blutjung, auch wenn alles alt aussieht neben Kenneth Eichhorn. Es ist 18 Jahre immer noch ein blutjunger Spieler, der bisher gerade mal gut 90 Minuten zweite Liga in den Beinen hat. Also deswegen, da möchte ich kein Generalurteil draus ableiten und ich finde, die Anlagen sind so vielversprechend, dass es sich meiner Meinung nach lohnt, auf ihn zu setzen. Er sollte sich die Position vielleicht mit einem etwas erfahreneren Spieler teilen können. Also zum Beispiel Pascal Clemens ist ja auch jemand, den du, wenn er nicht in der Innenverteidigung spielt, auf der 6 einsetzen kannst. Auf der linken Achterposition möchte ich gerne nachlegen, ich habe da als Backup mal Jensen eingeplant, der im letzten Sommer ablösefrei vom KSC gekommen ist. Rechte Achterseite ist in meinen Augen eigentlich gut besetzt. Cuisance, wie gesagt, würde ich eine Schlüsselrolle zuschreiben in dem neuen System unter Tobias Strobel. Und als Backup hast du da immerhin noch Kevin Sesser in der Hinterhand. Und also, du kannst auch nicht den kompletten Kader austauschen. Das wird nicht gehen. Ein paar Leute müssen auch schon noch da bleiben, die mal da waren. Linke Flügelseite, wie gesagt, Josip Brekalo für mich potenziell der neue Starspieler in der Offensive. Da suchen wir noch einen Backup, jemanden, der dahinter vielleicht Minuten sammeln kann und auch eher ein jüngerer Spieler ist. Auf der rechten Flügelseite Winkler hat ja ehrlicherweise ein ganz gutes Output und der Stürmer, den ich vorhabe zu holen, der würde auch, glaube ich, gut mit ihm harmonieren. Winkler ist ja schon eher ein Spieler, der Tiefgang hat und der vor allem in meinen Augen durch gute Läufe hinter die Kette gefährlich wird, eher Probleme hat, so in der Chancenverwertung. Aber auch da würde ich gerne jemanden holen, der für mich so ein bisschen der Fabian Reese-Ersatz wird. Also klar, ich habe schon gesagt, Brekalo ist es quasi für mich, aber ich würde gerne dann noch jemanden holen, der ebenfalls echt gute Qualität, verlässliche Qualität mitbringt. Und, habe ich auch schon gesagt, Schuler ist für mich ein Backup-Stürmer. Hildebrand ist ein ganz junges, großes, kopfballstarkes Stürmertalent der Hertha. Der ist noch 17 Jahre alt, aber den würde ich zumindest mal bei den Profis mittrainieren lassen und mal gucken, ob man denen auch Minuten geben kann. Aber dann suchen wir eben zwangsweise noch einen neuen Neuner. Wir sehen also, der Kader hat noch einige Lücken, einige Baustellen. Und genau die werden wir jetzt von hinten nach vorne sukzessive gemeinsam schließen. Im Tor, habe ich schon gesagt, braucht es eine neue Nummer 1. Ich traue es, wie gesagt, Konstantin Heide aktuell noch nicht zu. Und ich würde gerne jemanden holen, der Erfahrung hat, aber trotzdem noch jung ist. Das ist eine Mischung, die es laut Bernd Stromberg nur in einem gewissen Metier gibt. Aber sie gibt es auch im Fußball und die gibt es auf jeden Fall bei Johannes Schenk, dem 23-jährigen Keeper von Preußen Münster. Und Münster dürfte absteigen, davon gehe ich mittlerweile relativ stark aus, trotz des 3-3 gegen Hannover. Ich gehe davon aus, dass Münster auch so klug ist. Johannes Schenk hat da erst im Laufe der Saison seinen Vertrag nochmal verlängert. Ich gehe davon aus, dass die so klug sind und weitsichtig waren, Verträge zu vergeben, die auch gültig sind für die dritte Liga. Trotzdem glaube ich, dass erst recht bei einem Abstieg da auf jeden Fall eine Tür aufgeht, weil Johannes Schenk ist definitiv als Torwart zu gut, um zum Beispiel in der dritten Liga zu spielen. Meiner Meinung nach war Johannes Schenk in der Vorsaison vor allem in 24-25 einer der stärksten Torhüter der zweiten Bundesliga. Relativ komplettes Paket inklusive seiner Körpergröße von 1,91 Meter, gut in der Spieleröffnung, also auch pressingresistent als Torhüter, gerade unter Tobias Strobel, glaube ich, wird es auch mal Momente mit Torwartkette geben, wo du auf jeden Fall auch dann jemanden brauchst, der mit Ball was anfangen kann. Das kann Johannes Schenk, aber er ist insgesamt, würde ich sagen, sehr rund in seinem gesamten Torwartspiel. Und dass es diese Saison leistungstechnisch etwas abgefallen ist, das liegt für mich auch daran, dass er zeitweise so ein bisschen mit untergegangen ist mit der Mannschaft Preußen Münster. Aber daraus lässt sich in meinen Augen kein Generalurteil über den Keeper ableiten an sich. Der spielt jetzt seine zweite volle Saison als Zweitliga-Stammkraft, ist trotzdem erst 23 Jahre alt. Und das ist in Summe ein Paket, das meiner Meinung nach Hertha BSC gut zu Gesicht stehen würde. Ich finde es schwer zu beziffern, was er denn kosten würde. Ich habe jetzt mal einfach also glatte Zahl, nicht zum letzten Mal in diesem Video, kann ich jetzt schon mal sagen, eine Ablösesumme von exakt 1 Million Euro veranschlagt. Kommen wir zum zweiten rechten Innenverteidiger. Ich habe ja schon gesagt, ich hätte es in Ordnung gefunden, ein weiteres Jahr mit Toni Leistner zu verlängern. Aber die Berichte sind eindeutig, dass da die Zeichen auf Abschied stehen. Und dann braucht es jemand Neues, der dann vielleicht auch gegebenenfalls noch einen größeren sportlichen Mehrwert hat, um nicht wie Leistner so klar als Backup reingeht in die Saison, sondern eventuell auch das Zeug hat, ein Starter zu sein. Ich habe noch ein paar kreative, ausgefallenere Namen dabei, aber manchmal muss man auch was machen, was auf der Hand liegt. Und für mich liegt auf der Hand Markus Mathiesen vom 1. FC Magdeburg. Der ist dort Innenverteidiger, 30 Jahre alt und spielt dort seine zweite Saison beim FCM, hat aber auch einen im Sommer auslaufenden Vertrag, hat insgesamt 3 Jahre zweite Bundesliga gespielt, eben 2 beim FCM und eine Spielzeit damals noch bei Wien Wiesbaden. Etwas, das bei Mathiesen im positiven Sinne auffällig ist, ist, dass der 30-Jährige in jeder seiner 3 Zweitligasaisons mindestens 30 Spiele von Beginn an gemacht hat. Also sehr, sehr verfügbar einfach ist, fit, einsatzbereit und offensichtlich gut genug, um auch konstanter Starter zu sein und war auch, wie ich finde, in jeder Zweitligasaison, die er gespielt hat, einer der konstantesten Performer seiner Mannschaft. Gerade beim 1. FC Magdeburg hat Mathiesen bereits in einer ballbesitzorientierten Mannschaft gespielt, die den Innenverteidigern im Spielaufbau auch einiges abverlangt und das sieht man auch an seinem statistischen Output. Wir haben hier seinen Radar-Chart, das sticht vor allem heraus eben das progressive Passspiel, da ist er im Zweitliga-Vergleich auf seiner Position im elitären Bereich unterwegs und er hat auch hohe Interceptions-Werte, vor allem auch Ballbesitz bereinigt und das bedeutet für mich einfach, dass es ein Spieler ist und so würde ich ihn auch einschätzen von dem, was ich gesehen habe, der das Spiel gut lesen kann, aber er ist weder im Volumen noch in der Ausführung ein besonders begnadeter 1 gegen 1 Zweikämpfer, weshalb ich auch trotzdem sagen würde, dass für mich der ideale Partner an der Seite von Martin Dardai Pascal Clemens ist, weil Dardai ist an sich auch kein Innenverteidiger-Typ, der über ein hohes hohes Zweikampfvolumen kommt und deswegen würde ich da gerne an seiner Seite eher jemanden sehen, der so ein bisschen mehr auf dem Gaspedal verteidigt und da sehe ich Pascal Clemens rein vom Profil her eigentlich als die bessere Ergänzung auf der Position des rechten Innenverteidigers. Und hier noch ein kleiner Nachschub zu Pascal Clemens. Mein Gefühl war so, als ich so ein bisschen auch mal mich umgehört habe, mal so reingehorcht habe, so was ich so finde zu ihm, auch an Fanstimmen, dass so die Meinungen relativ geteilt sind zu Pascal Clemens, dass es auch einige kritische Stimmen gab. Ich finde halt, der ist nach wie vor selber auch noch sehr, sehr jung und ich halte ihn auch für sehr, sehr talentiert und würde deswegen ihn noch nicht abschreiben und von der Gesamtqualität auf jeden Fall sagen, dass das jemand ist, der gut genug ist, um Starter bei Hertha BSC zu sein. Wenn bei mir Seefuig links spielen soll, brauche ich einen neuen Rechtsverteidiger. Ich muss sagen, Eitschberger sehe ich nicht in der Startelf. Ich fand ihn ehrlicherweise in den meisten Einsätzen, die ich gesehen habe in der Saison, relativ schwach. Aber er ist Herthaner und ich glaube, als Backup mit einem Vertrag bis 2027 kannst du das auf jeden Fall noch für eine weitere Spielzeit machen. Aber es sollte in meinen Augen jemand Neues kommen. Und der Neue, den ich mitgebracht habe, wäre in meinem imaginären Szenario hier in meinem Rebuild das Mitbringsel von Tobias Strobel, denn es wäre Ualid Mamdi vom SC Verl. Mamdi ist 22 Jahre alt, ist seines Zeichens Rechtsverteidiger, auch wenn er auch schon links gespielt hat und tatsächlich auch schon in der Innenverteidigung, also relativ variabel einsetzbar ist. Und er hat den Verl nur noch bis Sommer Vertrag und unter Strobel ist er wirklich regelrecht aufgeblüht, ist einer der ja am auffälligsten performenden Spieler beim SC Verl mit aus der RV-Position heraus insgesamt 9 Toren und 8 Vorlagen in 34 Einsätzen in der dritten Liga. Was ihn meiner Meinung nach auszeichnet, gefährliche Flanken, gutes Auge für den Mitspieler im Strafraum, guter Boxcrasher mit Abschlussqualität am langen Pfosten, der da auch wirklich seine eher bullige Statur mit 1,86 Meter gut in die Waagschale zu werfen weiß, also wirklich jemand, der gut mit seinem Körper arbeitet. Im Aufbauspiel ist er sehr stark involviert beim SC Verl und über rechts oftmals auch der Initiator wirklich vielversprechender Angriffe, der diesen ersten diagonalen Pass ins Zentrum spielt, also diesen sogenannten Inside Diagonal, der geht ganz, ganz oft von Ualid Mamdi aus. Und statistisch schlägt sich das eben nieder in auffälligen Statistiken, in progressiven Pässen, aber auch in Sachen Torvorlagen und Pre-Assists. Und eben auch, habe ich ja schon erwähnt, dass er ein guter Boxcrasher ist, seine Zweikampfquote in der Luft, die ist wirklich herausragend gut und ist da für einen Außenverteidiger wirklich auffällig kopfballstark. Hier sehen wir eine kleine Szene, ein Pre-Assist aus dem Spiel gegen Aue. Der Ball ist im Zentrum, Mamdi kommt über die rechte Seite und stiefelt an, kriegt dort den Ball und hat dann eben, habe ich schon erwähnt, eine entsprechende Flankenqualität, ein Auge für Mitspieler und chippt dann aus dem Halbfeld diese Flanke in Richtung zweiter Pfosten, langer Pfosten, von wo aus dann die Kopfballablage in die Mitte kommt und so erzielt der SC Verl in diesem Fall ein Tor und das sind Sachen, die er gut kann, aber wie gesagt, er ist sehr vielseitig einsetzbar, gerade im Offensivbereich, sowohl als Initiator als auch als Abschlussspieler. Ich habe schon gesagt, dass ich Seefuig gerne auf der linken Defensivseite sehen würde, aber ich hätte gerne noch jemanden, der nicht nur ein Backup ist, sondern in direkte Konkurrenz zu Seefuig treten könnte und das traue ich meinem mitgebrachten Spieler definitiv zu. Er ist sowas wie der Anti-Kolbe. Mit Niklas Kolbe steht da bei der Hertha ein IV im Kader, also ein Innenverteidiger, der auch links verteidigen kann. Joel Bagan, so heißt der Mann, den ich mitgebracht habe, ist ein Linksverteidiger, der auch innen verteidigen kann. Und ich habe noch jemanden für die linke Schiene mitgebracht, der ein bisschen eine größere Wundertüte ist. Und deswegen war es mir wichtig, mit Joel Bagan jemanden zu finden, dem ich auch zutrauen würde, Stammspieler bei Hertha BSC zu sein oder perspektivisch zu werden. Joel Bagan ist 24 Jahre alt und spielt beim bereits feststehenden League One-Aufsteiger Cardiff City. Die steigen also aus der dritten englischen Liga in die zweite Liga auf, in die Championship. Aber sein Vertrag dort läuft aus. Darauf habe ich Wert gelegt, auch Spieler zu finden, die im Idealfall ablösefrei sind und damit finanziell erschwinglich. Und nach allem, was ich an Medienberichten gefunden habe, stehen die Anzeichen nicht auf Verlängerung. In der laufenden Saison kommt Bagan auf 45 Einsätze in der Liga, 41 davon in der Startelf und der ist es damit also gewohnt, eine hohe Belastung zu gehen und viele Spiele zu machen und kommt in der Liga auf 1 Tor und 5 Vorlagen und ich finde, Bagan ist eine sehr gute Kombination aus einerseits hoher Erfolgsquote im Defensiv-Zweikampf und andererseits ein hohes Output im Passspiel nach vorne und das sehen wir eben auch hier in der Grafik, die ich mitgebracht habe, da ist er im Vergleich mit anderen Außenverteidigern in der League One, also der dritten englischen Liga und man sieht eben, dass er in der Kombination Kombination, langsam, langsam, aus progressiven Pässen pro 90 Minuten und gewonnenen Defensiv-Zweikämpfen nicht absolut, sondern prozentual ganz klar statistisch positiv heraussticht. Was ich sehr gerne an ihm mag, ist seine Bereitschaft, sich aus seiner Position heraus nach vorne einzuschalten, macht das oftmals via Spielen und Gehen, also so etwa in der Art, wie ich auch eben die Szene gezeigt habe mit Finn Otto, so ein bisschen in die Richtung und könnte auch jemand sein, der eventuell bei der Hertha eine ähnliche Rolle spielen könnte und das passt in meinen Augen auch sehr, sehr gut in das Anforderungsprofil für die Position unter Tobias Strobel. Wir sehen das hier einmal auch in Action. Ich habe euch hier Joel Bagan auf der Linksverteidigerposition markiert. Er kriegt dort den Ball, spielt den Ball diagonal nach innen ins Zentrum. Der Ball wird von dort nach außen klatschen gelassen. Er selbst startet dann in Richtung Halbraum einen Lauf in die Tiefe, also Tiefenlauf im Halbraum aus der AV-Position, sind ja mittlerweile auch absoluter Usus im Profifußball und kriegt den Ball dann auch in diesen Raum reingeschaltet. Spielt, also positioniert sich dort im Halbraum, kriegt den Ball und spielt dann dort einen Doppelpass mit seinem Mitspieler, der danach den Ball verliert, aber was es halt zeigen soll, ist, dass er diese Instinkte hat, in den Halbraum gehen zu wollen, sich nach vorne mit einschalten zu wollen und auch technisch ballsicher genug ist, um in diesen Räumen effektiv mitkombinieren zu können. Der Spieler, der jetzt kommt, ist sowas wie mein Trostpreis und vielleicht auch so die größte Wundertüte, die ich rein vom Profil her mitgebracht habe. Ich hätte gerne jemanden gehabt, der die linke Schiene rauf und runter beackern kann, also der sowohl links hinten als auch links vorne spielen kann als Backup. Und das hätte in einer perfekten Welt Yunus Ünal sein sollen, der ist 17 Jahre alt und neben Boris Lum oder vielleicht sogar noch vor Boris Lum aktuell so das größte Talent aus der Hertha Talente-Pipeline. Aber das Problem ist, der 17-Jährige hat einen auslaufenden Vertrag und macht bislang keine Anstalten, diesen verlängern zu wollen, was auch der Grund dafür ist, dass er bei den Profis bislang außen vor gewesen ist. Und ich habe mich mal unter meinen Hertha-Kontakten umgehört, Grüße an Luis Richter von 11 Freunde an der Stelle. Und da war das mehrheitliche Stimmungsbild relativ eindeutig, dass sie mit einem Abgang rechnen. Und deswegen hätte ich es jetzt auch Quatsch gefunden, hier mit Yunus Ünal zu planen. Also habe ich jemanden gesucht, der ähnlich flexibel auf den erwähnten Positionen spielen kann und eher eine Option von der Bank bietet, als Startelf-Ambition mitzubringen. Und da bin ich in der Serie C fündig geworden, also der dritten italienischen Liga, wo zum Beispiel auch der erste FC Nürnberg Mohamed Ali Soma gefunden hat, der ja bekanntermaßen sehr, sehr gut performt. Und dieser Spieler ist Giuseppe Agyemang. Giuseppe Agyemang ist ein gerade frisch 24 gewordener Außenverteidiger, der bei Novara, das ist sein Verein, wirklich die komplette linke Seite beackert. Das sieht man auch sehr, sehr gut an seiner Heatmap und dort in der laufenden Spielzeit auf insgesamt 4 Torvorlagen kommt. Und auch er hat einen auslaufenden Vertrag. Das ist mir, wie gesagt, relativ wichtig. Und was bei Agyemang als allererstes heraussticht, ist seine brutale Geschwindigkeit. Der ist sehr, sehr schnell und er nutzt das, um immer wieder gefährliche Läufe in den Rücken der Abwehr anzubieten. Er kann aber mehr als das und das sehen wir auch an seinem statistischen Profil, an seinem Radar-Chart, mal ein kleiner Überblick. Er ist nicht nur ein Tiefenläufer, sondern wirklich auch ein sehr guter Ballschlepper, also kann sein Tempo auch mit Ball am Fuß ausspielen, der ein gutes Output an erwarteten Assists hat, der vielleicht mit seinen 4 Vorlagen sogar noch ein bisschen unterperformt. Er flankt relativ viel, ehrlicherweise mit einer relativ großen Streuung, aber da kommt eben trotzdem auch mal was bei rum über das reine Volumen und Volumen ist ein gutes Stichwort, denn er hat wirklich auch viele Aktionen gegen den Ball, ist ein fleißig gegen den Ball arbeitender Spieler, der noch dazu eine echt ordentliche Erfolgsquote im Defensiv-Zweikampf vorzuweisen hat. In der Luft ist er fairerweise relativ schwach, ich finde seine Technik im Kopfballspiel gar nicht so schlecht, aber er ist eben nur 1,78 groß und er ist kein Joao Neves, also definitiv keiner, von dem du dir jetzt Lufthoheit erwarten solltest. Jetzt kommen wir zum Spieler, der faktisch kein Neuzugang ist, sondern einfach ein Rückkehrer, denn es ist ein Spieler, den die Hertha ausgeliehen hat zu Energie Cottbus in die dritte Liga und er hört auf den Namen Lukas Michel-Brink. Spricht man, glaube ich, nicht so in der Betonung so aus und ich kann sagen, ich bin Michel-Brink-Fan. Der spielt, wie gesagt, bei Energie Cottbus bislang auf Leihbasis in dieser Spielzeit um den Aufstieg in die zweite Liga mit und hat sich dort im Laufe der Saison wirklich im Mittelfeld festgespielt und hatte im Kalenderjahr 2026 14 von 16 möglichen Startelf-Einsätzen. Michel-Brink kommt in der Liga sowohl als Sechser als auch als Achter zum Einsatz und hat bislang 6 Vorlagen beigesteuert. Das ist ein leichtfüßiger, ballsicherer Fußballer mit einem sehr guten Spielverständnis, wie ich finde, der für mich eher ein Verbindungsspieler zwischen Mittelfeld und Angriff sein sollte, weswegen ich auch sagen würde, obwohl er bei Energie auch Sechser gespielt hat, sehe ich seine Zukunft eher auf der 8. Ich habe ihn hier trotzdem mal einfach auf dem Papier als Backup hinter Boris Lum eingeplant, aber da können eben auch andere spielen und idealerweise würde ich ihn eigentlich perspektivisch auf der linken 8er-Position sehen. Eine Beispielszene für Michelbrink habe ich euch ebenfalls mitgebracht, wo man eben auch sieht, dass er genau das ist, was ich gesagt habe, ein Verbindungsspieler zwischen Mittelfeld und Angriff. Er ist hier zwischen den Linien positioniert mit dem Rücken zum gegnerischen Tor und in seinem Rücken bietet eben auch ein Mitspieler einen Lauf in die Tiefe an, den er trotzdem mitkriegt, sieht, antizipiert, was auch immer. Er verarbeitet den Ball sauber mit dem ersten Kontakt und spielt den mit dem zweiten Kontakt perfekt in die Tiefe und so entsteht in dem Fall auch eine seiner Torvorlagen für Energie Cottbus. Thema bei ihm ist wahrscheinlich fehlende Torgefahr, eher schwach in der Luft und so ein bisschen leichtgewichtig im Zweikampf, aber er ist auf jeden Fall fleißig gegen den Ball. Er arbeitet da sehr fleißig mit, was sich in seinen Defensivstatistiken auch am Volumen seiner Aktionen widerspiegelt. Gute Mischung aus Progressivität im Passspiel und Ballschleppen, aber auch gute Zahlen im Bereich Interceptions, dass es ein vernünftiges Zusammenspiel ist, das sehen wir hier in diesem kleinen, ja, Kreuzdiagramm oder wie auch immer man die nennt, das hätte ich mittlerweile auch mal googeln können, weil die ja häufiger bei uns vorkommen inzwischen. Und das liegt in meinen Augen auch daran, also diese vernünftigen Interceptions-Zahlen, die kommen für mich daher, dass er das Spiel nicht nur mit Ball, sondern auch gegen den Ball gut lesen kann und dadurch auch in der einen oder anderen Aktion einfach gut vorhersieht, wo der Ball des Gegners hingespielt werden soll. Und jetzt kommen wir zu einem meiner drei Königstransfers und das ist ein Spieler, den ich mir tatsächlich Anfang März schon mal angeschaut hatte. Ich muss sagen, ich muss zugeben, manchmal suche ich einfach auf Verdacht nach spannenden Spielern und ich lege mir die dann irgendwo ab und falls ich mal drauf zurückkommen möchte, tue ich das. In den meisten Fällen vergesse ich die Spiele oftmals, weil ich in einem Formatrahmen eben keine Verwendung für sie finde. Und der hier, Abdellah Balal, ist genau so ein Spieler. Den habe ich mir, wie gesagt, Anfang März mal bei Y-Scout angeschaut, habe da so ein bisschen was abgelegt an Material, an ein paar Beispielszenen und dann einfach nicht mehr an ihn gedacht. Aber mein Problem war, dass ich Herthas Mittelfeld ein bisschen klein finde. Michelbrink und Cuisance 1,81 Meter groß, Boris Lum 1,75 Meter groß, Jensen 1,75 Meter groß, Kevin Sesser, man ahnt es, 1,75 Meter groß. Nur wenn du Clemens auf die 6 ziehst, hast du da ein bisschen Lufthoheit im Zentrum. Deswegen wollte ich eben eine Alternative zu Clemens haben, die eine höhere Upside im Offensivbereich hat, also offensiv dir einfach einen größeren Mehrwert liefert und habe dann nach einem sehr guten Ballschlepper gesucht, der kopfballstark ist und einen Mehrwert im Angriffsdrittel hat. Eines unserer Scouting-Tools, nicht das, mit dem ich diese Kreisdiagramme visualisiere oder darstelle, das ist nur, um das dann irgendwie auch zeigen zu können, eines unserer Scouting-Tools hat dann einen statistisch echt auffälligen Spieler rausgespuckt, nämlich Muhammadu Dramé, der allerdings schon 27 Jahre alt ist oder wird und in Rumänien spielt. Und da muss ich auch sagen, ich habe mir den angeschaut und mein Eye-Test sagt, egal wie gut die Statistiken sind, der hat kein Niveau für den Aufstiegskampf in der zweiten Bundesliga. Was ich in unserem Scouting-Tool aber auch habe, ist die Möglichkeit, mir Spieler aus anderen Ligen anzeigen zu lassen, die statistisch ein relativ großes oder das größtmögliche Match mit eben diesem Spieler sind, in dem Fall eben mit Muhammadu Dramé. Und ich habe da in der Ligue 2 mal geguckt, das ist eine Liga, in der ich grundsätzlich gerne schaue, weil ich finde, dass in der zweiten französischen Liga viel Talent rumläuft. Und dann wurde plötzlich eben wieder dieser Name ausgespuckt, Abdellah Balal. Und was wir hier gleich sehen in seinem Kuchendiagramm oder in seinem Radarchart ist, der ist stark im Kopfballspiel, auch prozentual und er ist ein guter Ballschlepper. Vor allem so der Antritt mit Ball auf den ersten Metern ist echt gut. Also tickt zwei von den drei Boxen, er ist nicht unbedingt so torgefährlich rein statistisch wie Dramé. Aber da muss man auch sagen, es bringt jetzt nichts hier, diese beiden Charts aufeinander zu legen und zu gucken, wer hat mehr Grün, wer hat mehr Blau und das ist der bessere Spieler. Die Ligue 2 ist qualitativ einfach eine deutlich bessere Liga als die rumänische und Balal ist eben nochmal deutlich jünger. Der Mann ist 21 Jahre alt. Was Balal meiner Meinung nach ist, ist ein zweikampfstarker, kopfballstarker Spieler, der für seine Größe von 1,88 Meter trotzdem extrem wendig ist und ein guter Ballschlepper, der Tempo aufnehmen kann und den Ball nach vorne bringen kann. Auch dafür habe ich eine Spielszene mitgebracht. Ich habe euch hier Balal markiert. Zunächst haben die Gegner den Ball. Der Gegenspieler, der Unmittelbare, macht aber einen unsauberen Kontakt, wodurch der Ball frei wird. Und Balal ist als erstes beim Ball und macht dann, im dritten Bild sehen wir das, wirklich einen extrem krassen Haken. Also schlägt einen Haken um 180 Grad im Prinzip. Prinzip und lässt damit den unmittelbaren Gegenspieler mehrere Meter ins Leere laufen. Also bevor der drehen kann, ist Bilal schon über alle Berge und macht dann das, was ich eben auch statistisch angesprochen habe, Antritt mit Ball, verschafft sich da auf den ersten Metern ein bisschen Platz und spielt dann eben einen sehr guten Ball in die Tiefe, aus dem jetzt nichts Besonderes entsteht, was aber definitiv zeigt, dass er ein spannendes Spielerprofil hat, in dem die Eigenschaften vorhanden sind, die ich eben auch bereits angerissen habe. Er ist mit 21, wie gesagt, auch in einem sehr, sehr entwicklungsfähigen Alter und ich würde ihm zutrauen, nicht nur ein guter Zweitligaspieler zu werden, sondern perspektivisch absolut auch in Bundesliga-Qualität reinwachsen zu können, aber der Hertha eben auch im Hier und Jetzt weiterzuhelfen. Der hat bei Clermont in der zweiten französischen Liga noch einen Vertrag bis 2027, also noch ein Jahr Restvertrag und auch bei dem habe ich insgesamt eine Ablösesumme von 1 Million Euro veranschlagt. Auf den Schultern von Riesen steht der Mann, den ich jetzt mitgebracht habe. Wenn zum Beispiel der VfL Wolfsburg dir den Gefallen tun sollte, für Fabian Riese entsprechend Ablöse zu zahlen und dein Gehaltsbudget zu entlasten, signifikant zu entlasten, denn Fabian Riese verdient ja wirklich wie ein Bundesligaspieler bei Hertha BSC, würde ich mich da, wie gesagt, aus Hertha-Sicht drauf einlassen. Die Chance für einen Spieler, der dieses Jahr 29 wird, nochmal dick Ablöse zu kassieren, die wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren nicht größer. Die Suche nach einem Nachfolger für Fabian Riese war dann auch die Suche nach einem Spieler, der wie Fabian Riese offensiv beide Flügel bespielen kann und dir sowohl Tore als auch Vorlagen gibt. Und der Spieler, den ich da gefunden habe, ist Alaya Zayat Manesh. Ich habe hier einmal bei DataMB die beiden Spieler übereinander gelegt, also Fabian Riese bei Hertha BSC in dieser Saison und Zayat Manesh bei Westerlo, kann ich vielleicht noch dazu sagen, der ist 24 Jahre alt und spielt bei Westerlo in der ersten belgischen Liga und hier sieht man bereits, dass die Spieler entsprechend einige Überlappungen haben und das sieht man vor allem nochmal dann, wenn man im Detail drauf schaut, dass die gerade in Sachen das Output, das sie generieren, einfach sehr, sehr ähnlich performen. Fabian Riese steht bei 0,3 XG pro 90 Minuten in dieser Spielzeit, Zayat Manesh bei 0,29. Fabian Riese steht bei erwarteten Vorlagen pro 90 Minuten bei 0,17 und Zayat Manesh bei 0,21. Also die generieren beide auf 90 Minuten gerechnet so ziemlich dasselbe an erwarteten Toren und erwarteten Vorlagen. Und dass Zayat Manesh auf beiden Seiten spielen kann, das möchte ich an der Stelle nochmal unterstreichen. Wir sehen hier seine Heatmap aus 24-25 mit insgesamt 7 Toren und 6 Vorlagen und dann nochmal die Heatmap aus 25-26, also der laufenden Spielzeit mit 7 Toren und 3 Vorlagen. Eine über die linke Seite vermehrt, die andere über die rechte Seite und auf beiden Seiten trotzdem echt ordentlich das Output geliefert. Der einzige Grund, warum ich Zayat Manesh für einen eventuell realistischen Transfer halte, ist, weil auch er im Sommer vertragslos ist und ablösefrei zu holen wäre. Sein Marktwert bei Transfermarkt liegt bei 3 Millionen Euro. Es wäre, glaube ich, eine anspruchsvolle Aufgabe, ihn zu überzeugen, aber dafür habe ich jemanden wie Alexander Rosen geholt, der da normalerweise auch einen sehr guten Job machen kann in der Überzeugungsarbeit, entweder er oder Bastian Huber. Und ich würde nicht sagen, dass das ein Spieler ist, der per se für Hertha BSC außerhalb der eigenen Reichweite ist. Letzter Punkt zu Zayat Manesh, der nochmal unterstreichen soll, auch eine Parallele zu Fabian Riese. Der ist 1,82 Meter groß und ein körperlich robuster Spieler, der auch mit seiner Körpergröße zu arbeiten weiß. Er hat bereits 4 Karrieretore per Kopf erzielt und außerdem noch in seiner Karriere auch als Stürmer bereits aufgelaufen. Man sieht hier bei dem Screenshot von Transfermarkt, dass er über linke Flügel, rechter Flügel und auch in der Stürmerposition ungefähr gleich viele Spiele gemacht hat und über alle drei Positionen hinweg ein ungefähr ähnliches statistisches Output hatte an Toren und an Vorlagen. Also jemand, der im Prinzip auf einem gleichbleibenden Level entlang der gesamten Offensivreihe spielen kann. So, wir kommen jetzt zum vorletzten Neuzugang und den verrate ich sofort. Das ist nämlich Justin Diehl. Und als der im Sommer 2024 mit 19 Jahren ablösefrei aus Köln zum VfB Stuttgart gewechselt ist, galt das damals als kleiner Transfer-Coup für Stuttgart. Fabian Wohlgemuth hat gesagt, auf seiner Position gehört er zu den spannendsten Spielern in Deutschland. Seit seinem Wechsel zum VfB ist Justin Diehl leider von vielen Verletzungsproblemen geplagt und die werfen ihn auch immer wieder zurück. Er hat insgesamt seit seinem Wechsel gut 50 Spiele verpasst im vergangenen Winter. Da gab es bereits Interesse an einem möglichen Wechsel, aber der VfB hat sich entschieden, Diehl in Stuttgart zu behalten. Auch da zitiere ich nochmal Fabian Wohlgemuth. Er hat mehr als angedeutet, warum wir uns damals so stark um ihn bemüht bemüht haben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass er sich stabilisieren und zu einer festen Größe werden kann. Justin Deal hat in dieser Saison insgesamt 18 Spiele gemacht von Anfang an. Allerdings, die meisten von euch werden es wissen, nicht in der Bundesliga für den VfB, sondern für die Zweitvertretung in der dritten Liga und kommt dort insgesamt auf 6 Scorer, 2 Tore davon und 4 Torvorlagen. Justin Deal ist im Fachjargon ein sogenannter Make-Shit-Happen-Spieler, also jemand, der pausenlos probiert, irgendetwas zu kreieren. Das ist zuweilen auch wild und chaotisch, was man auch unter anderem an der relativ schlechten Erfolgsquote in seinen Dribblingversuchen sieht. Aber er generiert damit auf jeden Fall statistisch messbare Torgefahr in einem sehr ordentlichen Bereich. Und Justin Deal ist auch flexibel einsetzbar, sowohl was die Position angeht, der kann links spielen, aber auch rechts, als auch die Art und Weise, wie du ihn einsetzen kannst. Du kannst Justin Deal den Ball in den Fuß spielen und er kann 1 gegen 1 auflösen, aber du kannst ihn auch in die Tiefe hinter die Abwehr schicken und er kann dann auf die Art und Weise seine durchaus beeindruckende Geschwindigkeit ausspielen. Ein Beispiel für Spiel mit Ball am Fuß, wir sehen ja Justin Deal auf dem rechten Flügel am Ball gegen 1860 München. Er dribbelt in Richtung Strafraum und hat dort eben seinen direkten Gegenspieler, hebt so ein bisschen den Kopf und in meinen Augen täuscht er damit so ein bisschen an, okay, ich könnte mir vorstellen, den Ball ins Zentrum zu spielen, und täuscht dann auch eine Flanke an, macht aber aus der vermeintlichen Flanke im letzten Moment eine Ballrolle nach innen und verschafft sich somit, das sehen wir im nächsten Bild, im letzten Bild dieser Szene, enorm viel Platz, um dann eben erst den Ball nach innen spielen zu können. Aus demselben Spiel nochmal eine Beispielszene für Tiefgang bei Justin Deal, das ist so ein bisschen so ein chaotischer Moment, geht's um den zweiten Ball, 1860, köpft den da hinten raus. Und Justin Deal beweist ein Näschen, während der Ball noch auf dem Weg raus ist oder auf dem Weg Richtung seines Mitspielers, macht er bereits im Bogen, damit er eben nicht im Abseits steht, einen Lauf in Richtung Zentrum und kommt dann genau im richtigen Moment hinter die Abwehr in die Tiefe, kriegt den Ball durchgespielt und hat dann eben auch die Geschwindigkeit, um diesen durchaus scharf gespielten Steilpass zu erlaufen und da eines von seinen 2 Toren zu erzielen. Der VfB hat mit Noah Darwich noch ein 2 Jahre jüngeres Top-Talent für die Offensive in der Pipeline, qualifiziert sich gegebenenfalls wieder für die Champions League und dürfte dementsprechend auch nachlegen auf dem Transfermarkt, weswegen ich sage, der Weg für Justin Deal in die erste Mannschaft des VfB Stuttgart, der ist aktuell sehr, sehr weit, vor allem, weil es für ihn darum gehen dürfte, einfach auf Spielzeit zu kommen. Und deswegen wäre ein Modell, das ich mir vorstellen könnte, eine Leihe zu Hertha BSC, also das ist ein Leihvorschlag von mir für einen Leihdeal mit einer Kaufoption oder vielleicht auch einer Kaufpflicht bei einem Aufstieg in die Bundesliga und dann vielleicht eine relativ niedrig angesetzte Rückkaufoption für den VfB, entweder in 2028 oder 2029. Das könnte dann eine Win-Win-Situation für beide Seiten sein. Es gibt viele Dinge, die du brauchst, um aufzusteigen, aber einer der wichtigsten Dinge, die du brauchst, ist ein funktionierender Torjäger. Und den habe ich gesucht und meiner Meinung nach auch gefunden. Ich möchte vorab schieben, das könnte ambitioniert sein. Ich finde es schwer einzuschätzen, ob das möglich wäre. Aktuell gibt es ja Gerüchte um Branimir Gota und einen ablösefreien Wechsel von der Spielvereinigung Fürth zu Hertha BSC. Auch da muss ich sagen, fände ich nicht so schlecht. Der ist zwar schon 33 Jahre alt, aber eben jemand, der in den letzten Zweitliga-Jahren wirklich für eine der schlechteren Mannschaften sehr ordentlich performt hat. Und deswegen könnte ich auch das nachvollziehen. Ich habe nochmal versucht, ein Regal höher zuzugreifen. Und gelandet bin ich dabei Robert Glatzel. Robert Glatzel ist 32 Jahre alt, hat beim HSV einen Vertrag, der nur noch bis 2027 läuft und hat im Saisonverlauf ja bereits mal in einem Interview Unmut geäußert über seine mangelnden Einsatzminuten. Der hat dann ein starkes Nordderby unter anderem gespielt und ist mittlerweile beim HSV im Sturmzentrum aktuell gesetzt, was die Wechselchancen wiederum etwas schmälern könnte, so ehrlich muss man sein. Aber mein Eindruck ist, dass das Verhältnis zu Polzin vielleicht nicht das allerbeste ist und deswegen da auch ein Wechselfenster aufgehen könnte. Und wenn dieses Wechselfenster aufgehen sollte, glaube ich auch, dass es für Glatzel grundsätzlich schwer wird, mit 32 Jahren einen Bundesliga-Club zu finden, der mit ihm in einer tragenden Rolle im Angriff plant. Bei Hertha wäre er für mich als absolute Säule der Mannschaft vorgesehen, sowohl sportlich als auch auf einer charakterlichen Ebene, auf einer Führungsebene. Glatzel ist es aus HSV-Zeiten in der zweiten Liga absolut gewohnt, in der Ballbesitzmannschaft zu spielen und zeigt auch in dieser Saison bei seinen bisher wenigen Einsätzen, dass er als mitspielender Wandspieler echt ordentliche Qualitäten mitbringt. Für den HSV in der zweiten Liga sind seine Statistiken in meinen Augen wirklich herausragend gut. Der hat 73 Tore erzielt und 18 weitere vorbereitet in 115 Zweitligaspielen, also insgesamt 91 Scorer und damit einen Schnitt von insgesamt 0,8 Scorerpunkten pro Partie. Selbst im Aufstiegsjahr hat er in verletzungsbedingt nur 670 Minuten Einsatzzeit, insgesamt 10 Tore beigesteuert und dürfte auch als Spielertyp gut altern, weil das eigentlich niemand war, der wahnsinnig viel über Geschwindigkeit kam. Und ich glaube, der könnte Hertha mindestens noch 2 gute Jahre geben. Hier habe ich mir mal eine Statistik von Rautenball geliehen, ein sehr gutes, ja, HSV-Fan-Netzwerk, das wirklich sehr gute Analysen rund um den Hamburger Sportverein schreibt. Und die haben hier mal so eine statistische Aufbereitung von Robert Latzels Daten aus der abgelaufenen Saison gezeigt, wo man eben sieht, sehr, sehr stark in der Luft, hohe Erfolgsquote in Sachen Torabschluss, aber eben auch ordentlich bei progressiven Pässen und jemand, der seine Mitspieler auch in Szene setzen kann. Und ich finde, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel zwischen ihm und zwischen Königsdörfer teilweise jetzt in den letzten Wochen das Zusammenspiel aussah, der eine bindet Gegner, der andere nutzt die dadurch entstehenden Räume, dann glaube ich, ist das etwas, was Hertha BSC sehr gut zu Gesicht stehen könnte. Und ich glaube zum Beispiel, dass Robert Latzel ein Spieler sein könnte, der aus einem Winkler auf dem rechten Flügel das absolute Maximum rauskitzelt. Latzels Marktwert liegt bei 1,5 Millionen Euro. Er hat nur noch bis 2027 Vertrag, deswegen vielleicht kriegst du ihn auch günstiger. Aber auch da habe ich genauso wie bei Balal und genauso auch wie bei Johannes Schenk einfach mal eine glatte Million Euro veranschlagt. Das würde bedeuten, dass wir Transferausgaben von insgesamt 3 Millionen Euro hätten, plus eben eine ganze Menge ablösefreie Transfers. Glatzel ist der letzte von denen. Und damit ist aus einem Flickenteppich von Kader wieder eine zumindest in der Theorie, also in meinem Rebuild, vollständige Mannschaft geworden. Wir sehen hier nochmal im Gesamtüberblick den neuen Kader von Hertha BSC aus meinem Rebuild. Also wir halten fest, ich habe den Trainer ausgetauscht, ich habe Stefan Leitl mit Tobias Strobel ersetzt, ich habe Benny Weber als Sportdirektor durch Alexander Rosen ersetzt und ich habe den Kader einmal komplett auf links gedreht, sodass er jetzt eben folgendermaßen aussieht. Wir haben die drei Torhüter, Johannes Schenk, Konstantin Heide und Gersbeck. Wir haben in der Außenverteidigung Mamdi und Eitschberger für die vor allem rechte Seite, Seefruhig für links eingeplant, kann aber auch rechts spielen, Agyemang, Linksverteidiger oder linker Flügel und eben Joel Bagan, der auch linke Defensivseite, aber auch Innenverteidiger spielen kann. In der IV hauptsächlich eingeplant haben wir Martin Dardai, Linksfuß, Pascal Clemens, Niklas Kolbe, Linksfuß und eben den guten Herrn Matthiesen vom 1. FC Magdeburg. Zentrales Mittelfeld, Boris Lum, Balal, Michael Cuisance, Jensen, Kevin Sesser und der Leihrückkehrer Lukas Michelbrink. Über die Flügel, Justin Diehl, Leihe mit Kaufoption, Josep Brekalo, Zayat Manesh und Martin Winkler. Und dann haben wir im Sturm als Nummer 1 als Leuchtturm Robert Glatzel und dahinter einmal Schuler und das große Talent Hildebrand. Das war mein Rebuild von Hertha BSC. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, dass wir jetzt den Kader so sukzessive gemeinsam aufgebaut haben und ihr von Anfang an so ein bisschen mehr, hoffe ich zumindest, einen Überblick hattet über das, was wir hier vorhaben. Gerne Vorschläge für weitere Mannschaften für dieses Format. Auch gerne noch Vorschläge, was man eventuell besser oder anders machen könnte. Ich bin da bereit, immer noch rumzuprobieren. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.